ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann. Wir haben heute strahlend blauen Himmel in Hamburg an diesem Donnerstag. Und man merkt es schon so ein bisschen, es ist der Tag vor dem Derby HSV gegen St. Pauli. Und ehe wir uns da mitten reinwerfen, testen wir mal die Badetemperatur am St. Pauli Fanshop.
Ich werde hier im Stadtteil feiern und gucken und mit der Familie und hoffe, dass es ein freudiges Ende nimmt.
Hier ist die super gute Stimmung. Wir sind extra aus der Schweiz angereist, um jetzt hier in den Fanshop zu kommen. Und natürlich wissen wir, dass morgen das große Derby ist.
Das ist schon mehr als lauwarm. Und am HSV-Fanshop so?
Ich hoffe, dass es keinen Einbruch in der nächsten Saison gibt, dass der Zuspruch weiterhin so gut ist, wie er auch diese Saison mit dem Zuschauerschnitt war. Aber im Grunde und Ganzen haben sie es nicht verdient.
Tja, eher so Moll. Der Mann ist schon in der Verarbeitungsphase, merkt man. Aber womöglich zu früh, denn noch ist ja nicht angepfiffen. Was passiert, wenn St. Pauli tatsächlich den Aufstieg klar macht und der HSV die letzten Restchancen versiebt? Das klären wir gleich. Und wir gucken natürlich auch, womit die Polizei rechnet. Das müssen wir leider auch immer im Blick behalten. Außerdem geht es um Altona, was da im Verkehr verkehrt und was da richtig läuft und was das für die Bezirkswahlen bedeuten könnte. Wir haben Donnerstag, den 2. Mai. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ich bin nun wirklich kein Fußball-Nerd, aber das Stadtderby HSV gegen St. Pauli, das ist schon was Besonderes. Und dieses Mal könnte es sogar noch besonderer werden. Habe ich extra nochmal nachgeschlagen. Das Wort gibt's tatsächlich und das trifft auf jeden Fall zu. Denn St. Pauli könnte den Aufstieg feiern und der HSV könnte ihn endgültig vergeigen. Lars Pegelow ist da. Lars, es wollen ja alle immer von dir wissen, wie es ausgeht. Aber dazu kommen wir noch. Lass uns mal in Szenarien denken. Mhm. Was passiert, wenn? Also fangen wir an mit Szenario 1. St. Pauli gewinnt.
Ja, dann wissen wir eines ganz sicher, nämlich dass der FC St. Pauli im nächsten Jahr in der Fußball-Bundesliga spielen wird. St. Pauli hat es in der eigenen Hand. Wenn das Team diesen Auswärtssieg schafft im Volksparkstadion, dann wird in der braun-weißen Ecke gefeiert. Nämlich nicht nur der Derby-Sieg, sondern auch der Aufstieg.
Und wäre für den HSV damit schon alles vorbei, zwangsläufig?
Nein, nicht unbedingt. Das hängt dann parallel davon ab, was Fortuna Düsseldorf macht. Das ist ja der HSV-Konkurrent noch im Moment auf dem Relegationsplatz. Der liegt 4 Punkte vor dem HSV. Kann sich dann jeder ausrechnen, was das bedeuten würde. Der HSV ist darauf angewiesen, dass Düsseldorf stolpert, so oder so. Wenn es der HSV, wie du sagst, vergeigt gegen den FC St. Pauli, dann ist die Chance natürlich, Düsseldorf zu packen, ziemlich klein.
Was würde dieses Szenario, also ein Sieg von St. Pauli, heißen, so für die Sicherheitslage? Guckt da die Polizei dann besonders genau hin? Ist das Randale-Risiko dann besonders hoch?
Davon muss man ausgehen, dass das so sein wird. Denn der FC St. Pauli feiert den Aufstieg ausgerechnet im Volksparkstadion beim großen Stadtrivalen HSV. Es ist ja immer so, dass man so ein bisschen was hört aus den Fanlagern, was dann passiert. Das wäre sicherlich, der Worst Case, der da passieren kann. Vor allen Dingen dann, wenn der HSV dann auch aus dem Rennen raus ist. Das ist etwas, sagen wir mal so, das wünscht sich dann, so diese Konstellation wünscht sich erstmal keiner, aber mit Sicherheit ist es so, dass ein Großaufgebot da ist von Polizei, von Ordnungskräften, wir wissen von Fantrennung und so. Also all das, was ja oft schon funktioniert hat bei vergangenen Derbys, das wird morgen hoffentlich dann auch wieder greifen.
Da wird ja auch besonders geguckt auf Fanmärsche. Wird es da welche geben?
Ja, die gibt es. Das ist ja schon üblich, wobei die jetzt nicht so einen ganz großen offiziellen Touch haben diesmal. Das ist so mein Eindruck. Also St. Pauli-Fans, die treffen sich mehr so aus der Ecke Bahnfeld an der Trabrennbahn. HSV-Fans, dann Stelling. Das ist ja so der übliche Startpunkt dann, wo auch die HSV-Fans also über diese Route dann eben auch anreisen. Da wird es dann Sprechchöre geben. Da wird es dann bestimmt auch ein bisschen Pyrotechnik geben. Also um sich dann auch wirklich heiß zu machen vor diesem Derby. Wie gesagt, Fantrennung ist das ganz große Stichwort natürlich für dieses Duell. Und das gilt ja dann auch im Stadion, wo der HSV ja schon gesagt hat, also bitteschön Klamotten, Schals, was weiß ich, Mützen, bei dem Wetter vielleicht nicht notwendig, also zumindest keine Pudelmützen, aber alles, was braun-weiß ist, bitte nur im St. Pauli-Fanblock. Wir wollen hier wirklich alle Konfrontationen vermeiden, also spezielle Verhaltensregeln auch für alle Fans.
Okay, also wissen alle Bescheid. Kommen wir mal zu Szenario 2. Mhm. Das wäre natürlich ein Sieg des HSV. Was würde das bedeuten?
Ja, das würde bedeuten, dass der FC St. Pauli womöglich noch ein bisschen weiter zittern muss. Auch das hängt dann wieder von den Düsseldorfern ab. Und der HSV wäre auf jeden Fall noch im Rennen. Und das wünschen sich ja alle HSV-Fans. Immerhin, zuletzt gab es ja einen Sieg in Braunschweig. Also das ist sicherlich sportlich möglich. Ich denke, alles ist drin in diesem Spiel sportlich. Sowohl Sieg, Unentschieden, Niederlage. Ich denke, man kann wirklich schwer voraussagen, was passieren wird. Und ich sage mal so, vor dem Sicherheitsaspekt wäre das so die Idealkonstellation wahrscheinlich, dass der HSV das Spiel gewinnt und St. Pauli dann trotzdem aufsteigt, dann hätten beide was zu feiern.
Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Bleibt noch das Szenario unentschieden.
Ja, dann werden 57.000 oder in diesem Spiel sind es nur 56.100 Fans. 900 Plätze müssen frei bleiben als Pufferzone neben dem St. Pauli Fanblock. Dann werden also 56.100 auf die Anzeigetafel gucken. Was macht Düsseldorf im Parallelspiel? Also um die Szenarien dann auch noch da müssen wir jetzt eine extra Podcast-Folge wahrscheinlich.
Ein Flussdiagramm bitte zum Ausdrucken.
Genau, ja, aber immerhin wissen wir, also morgen wird sich einiges vorentscheiden. Wir müssen nicht auf Düsseldorf Samstag oder Sonntag warten. Die spielen direkt gleichzeitig und deswegen wird es auf dem Volksparkrasen mega spannend und auch auf der Anzeigetafel.
Du bist HSV-Reporter. Jetzt kommt eine ganz gefährliche Frage. Ich weiß ja, du kannst das hervorragend trennen. Du hast natürlich irgendwo auch ein HSV-Herz, aber du kühlst deine Temperatur ja regelmäßig für solche Analysen runter auf 0 Grad, deine Kerntemperatur. Naja. Und kannst uns jetzt sagen, ganz neutral, objektiv, wie wird es denn ausgehen am Ende?
Ich glaube, dass wir den St. Pauli-Aufstieg erleben und das wird jetzt wahrscheinlich morgen passieren, kann ich mir gut vorstellen. St. Pauli in der Regel ziemlich abgeklärt, aber der HSV, der wird sich nicht freiwillig ergeben. Also es wird auf jeden Fall ein ganz, ganz heißes Spiel und vorhin habe ich eine Kollegin getroffen, die hat gesagt, also wenn wir uns ganz feste wünschen, dann müsste doch unsere Idealkonstellation eintreffen. Also ich sage mal, St. Pauli steigt auf und der HSV gewinnt trotzdem, dann ist Düsseldorf der große Verlierer. Ich glaube, darauf können sich alle Hamburger einigen.
Okay, und wenn das jetzt die ganz neutral objektive Analyse ist, dann wird es bestimmt so kommen.
Okay.
Vielen Dank, Lars.
Jo.
Und nach dem Derby ist vor dem nächsten Riesenevent. In einer Woche, am 9. Mai, beginnt nämlich der Hafengeburtstag. Statt wie sonst an 3 Tagen wird diesmal 4 Tage lang gefeiert und es gibt zum ersten Mal eine schwimmende Bühne. Die wird dann am Freitag und am Sonnabendabend kommender Woche vor den Landungsbrücken stehen oder schwimmen. Und Sören Lemke von der Wirtschaftsbehörde erzählt mal die Details.
Wir haben einen Ponton mit 90 mal 30 Metern, etwa in Größe einer Festivalbühne beim Rock am Ring, beim Wacken, auf der verschiedene Künstler auftreten werden. Am Freitagabend ab 20.45 Uhr Lukas Lindner, der sein EM-Song singt. Anschließend wird Stage-Musicals, 4 Musicals zeigen, 3 Disney-Musicals, Die Eiskönigin, Herkules und König der Löwen und schon ein Einblick in ihr 4. neues Musical, was jetzt demnächst in Hamburg Premiere feiert geben. Headliner ist dann Scooter, der ist parallel zum Geburtstagsfeuerwerk dann gegen 21.30 Uhr richtig krachen lassen wird.
Ja, hyper, hyper, how much is the fish? Außerdem gibt's noch eine Drohnenshow vor den Landungsbrücken. Damit es nicht zu viel Gedränge entlang der Elbe gibt, wird zwischen Baumwall und Landungsbrücken übrigens ein Einbahnsystem eingerichtet für Fußgänger. Gute Idee, denn insgesamt rechnet Hamburg beim Hafengeburtstag mit mehr als 1 Million Gästen. Warum gibt es immer weniger Parkplätze und trotzdem noch nicht genügend Radwege? Oder auch, wann werden bei uns endlich neue Wohnungen gebaut? Das sind so Fragen, die werden nicht irgendwo da oben, sondern ganz konkret in Hamburgs Bezirken entschieden. Am 9. Juni ist ja Bezirkswahl, ihr könnt also die Bezirksparlamente wählen und bis dahin gibt's hier im Podcast zu jedem Bezirk einen Thementag. Falls ihr im Bezirk Altona wohnt, heute geht's um eure Themen und die können auch für den Rest der Stadt interessant sein. Das werden wir gleich sehen. Reinhard Postel weiß, wie der Bezirk tickt. Reinhard, was macht denn diesen, ich sag mal, deinen Bezirk so spannend?
Ich denke, das geht ganz vielen Leuten so. Er ist einfach besonders reizvoll durch die Elblage. Da gehen ja auch ganz viele Leute spazieren. Also von Rissen über die Strandperle bis zur Fischauktionshalle. Überall kann man am Ufer vorbeilaufen und die Schiffe schauen. Dann sind da noch diese einzigartig großen und vielen Parks. Jenisch Park, der Forst Klövenstein, der ist kein Park, aber ein Riesenwaldstück. Und dann natürlich der Volkspark Altona. Weißt du, wie groß der Volkspark Altona ist? Der ist so groß wie das ganze Fürstentum Monaco. Exakt.
Ach krass. Also ein bisschen größer nehme ich auch an als die Version im Miniaturwunderland. Ne?
Natürlich. 205 Hektar riesig. Und Altona ist auch der Bezirk der Extreme. Zwischen Blankenese und Bahnfeld und Rissen und Ostdorf, da sind natürlich die Mieten und die Lebensbedingungen extrem unterschiedlich. Ja, extrem ist auch die Zahl der Dauerbaustellen. Der Bau des A7-Deckels, der sorgt dort in Altona für die ganze Stadt, kann man noch sagen, für Umleitung und Sperrung. Bis 2028 übrigens, staut sich ja häufig zurück. Und hochgekocht ist der Verkehrsärger jetzt um die Reventlowstraße in Großflottbek. Die wird im Frühjahr zur Veloroute ausgebaut und schneidet halt die Haupteinkaufsstraße Weizstraße ab vom Verkehr vom Süden. Und dagegen herrscht jetzt der Protest aller Parteien mit Ausnahme von den Grünen.
Also wir merken, Riesenthema auch jetzt im Bezirkswahlkampf, das Thema Verkehr. Da läuft einiges verkehrt aus der Sicht von vielen. Auf der anderen Seite kann man es auch so sehen. Altona ist so ein bisschen das Labor für die Verkehrswende, also weg vom Auto. Und unsere Stadtreporterin Anna Rüther war heute da, wo man diese Verkehrswende live erleben kann. In Ottensen am Spritzenplatz, also Bahrenfelder Straße, Ecke Ottenser Hauptstraße. Diese beiden Straßen sollen für den Autodurchgangsverkehr gesperrt werden.
Schlechte Stimmung herrscht bei der Bürgerinitiative Ottenser Gestalten nicht. Heiko Weidemann von dieser Initiative, der ist heute früh zum Spritzenplatz gekommen. Und ja, also unzufrieden klingt er wirklich nicht.
Wir finden das klasse, das Konzept. Wir stehen auch voll dahinter. Worum es uns jetzt geht, das sind ein paar kleinere Sachen, Feinjustierungen. Aber insgesamt muss man sagen, ist das ein super Projekt. Und wir hoffen, dass das auch dann dementsprechend umgesetzt wird.
Und was sagen die Anwohner da, Anna?
Die reagieren natürlich ganz unterschiedlich, aber in mein Mikro geschimpft hat heute früh wirklich niemand. Die meisten klangen schon sehr positiv.
Man kann sich vorstellen, dass das diejenigen, die da nicht direkt dran wohnen am Spritzenplatz, sondern vielleicht da durchfahren wollen durch diesen Bereich, dass die das nochmal anders sehen. Aber wir stellen fest, viel Engagement auch da bei dem Thema in Altona und viele Diskussionen. Reinhard, welche anderen Themen spielen denn noch eine Rolle neben dem Verkehr?
Na, natürlich der Wohnungsbau, der Stillstand auf dem Holstenareal zum Beispiel. Da ist der Investor ja finanziell angeschlagen. Es geht einfach nicht voran mit den 1300 versprochenen Wohnungen. Thema ist aber auch die Unterbringung von Flüchtlingen. Die Sozialbehörde möchte gerne auf dem Parkplatz des Botanischen Gartens in Flottbek Container aufstellen lassen. Dagegen sind einzig die FDP und die AfD, und die Linke verlangt, Flüchtlinge in zwei leerstehenden Altenheimen unterzubringen, in Nienstedten und Flottbek, und das notfalls mit einer Beschlagnahmung. Vor allem die CDU beschäftigt die angespannte Lage am S-Bahnhof Holzenstraße. Dort ballen sich ja doch viele, viele Drogenabhängige, die betteln und so ihre Hinterlassenschaften zurücklassen. Die Bezirksamtsleiterin überlegt nun, ob man dort einen Drogenkonsumraum für Cracksüchtige einrichten könnte, wie sie heute NDR 90,3 mitteilte.
Lass uns noch einmal kurz gucken auf die Mehrheitsverhältnisse in Altona. Wer hat da den Hut auf? Das sind ja die Grünen im Moment. Die mit Abstand stärkste Fraktion sind die in der Bezirksversammlung mit 35,1% bei der letzten Wahl. Was sagen denn die Prognosen? Wie könnte sich das nach der aktuellen Bezirkswahl verändern?
Also Meinungsumfragen gibt's leider nicht. Ich muss mal selber das Orakel von Delphi spielen. Wobei das Orakel berauschte sich ja an merkwürdigen Gasen und das lehne ich ab. Aber es wäre schon ein Wunder, wenn die Grünen ihr Traumergebnis von 35% wiederholen könnten. Damals 2019 haben sie ja nicht nur den Platzhirsch SPD überholt, sie haben auch 15 Punkte Vorsprung gehabt. Denn die traditionsreiche Sozialdemokratie, ich sag nur Max Brauer, Olaf Scholz, die erreichte nur noch 20,4%. CDU ist in der Bezirksversammlung gar nicht weit weg davon, 16,6%. Traditionell stark im Bezirk an der Elbe auch die Linken mit fast 15% und die FDP mit fast 7%. Dann ist in der BV in der Bezirksversammlung noch vertreten die AfD mit 4,3%. Ja, bei den Bezirkswahlen reichen ja 3%. So, und du wolltest eine Prognose. Ich schnüffel mal nicht am Gas, sondern am Kaffeesatz. Ich meine jetzt, dass die Linken es schwer haben werden, wieder auf fast 15% zu kommen, obwohl noch keine Sarah Wagenknecht-Partei antritt. Die Grünen könnten ja, wie gesagt, von ihren 35% verlieren. Und CDU und SPD werden um Platz 2 kämpfen. Ob das wirklich alles so kommt, das ist dann von euch abhängig, von euch Wählerinnen und Wählern am 9. Juni.
Danke, Reinhard, für das ganze Infopaket. Und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt zu allen Bezirken und auch dazu, was ihr beachten müsst, wenn ihr diesen langen Stimmzettel bei der Wahl dann ausfüllt, das findet ihr alles in der NDR Hamburg App. Das war's schon wieder für heute, aber eine frische Folge, die gibt's ja morgen schon wieder. Und dann gucken wir natürlich wieder auf die Themen, die Hamburg dann bewegen, am Freitag. Und wir schauen auch schon mal aufs Wochenende. Da steht nämlich zum Beispiel eine große Demonstration an, diesmal gegen Islamismus. Wir gucken mal, wie groß das werden kann. Und wir beschäftigen uns mit 15.000 Bläsern, die gerade in der Stadt unterwegs sind. Falls ihr euch dann fragt, wo kommen die denn alle her? Das ist der Deutsche Evangelische Posaunentag in Hamburg. Einzelheiten dazu morgen. Bis dahin, tschüss, macht's gut.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.